Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Die Leipziger Buchmesse ist bekanntlich nicht nur ein Ort für den Austausch der Verlagsbranche, sondern auch ein Forum für den öffentlichen Diskurs. Sie soll Raum bieten für Debatten über Bücher, aber auch über die großen gesellschaftlichen Themen. Zum Beispiel beim Bücherfrühling. Unter diesem Titel haben Deutschlandfunk Kultur und ZDF Autorinnen zu verschiedenen Themen miteinander ins Gespräch gebracht. Themen, die gesellschaftlich relevant sind und die in den Büchern dieser AutorInnen eine Rolle spielen. In der kommenden Stunde hören Sie zwei dieser Gespräche in einer leicht gekürzten Fassung. Zu Gast sind Martin Becker, Marleen Hobrack, Lana Lux und Evan Tepest. Zunächst geht es um Klassenfragen. Martin Becker verarbeitet in seinem Roman Die Arbeiter das Aufwachsen in einer Bergarbeiterfamilie im Ruhrgebiet. Und Marleen Hobrack geht in Klassismus, der Ungleichheit in Deutschland auf den Grund. Gemeinsam diskutieren sie über Arbeit, die Herkunft aus einfachen Verhältnissen und den Einfluss von Klassenunterschieden auf unsere Gesellschaft. Es moderiert Miriam C.
Guten Tag und herzlich willkommen hier beim Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Miriam C. und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt zwei Gäste vorstellen kann, die sich in ihren Büchern mit Klassenfragen beschäftigen. Beide arbeiten journalistisch und schreiben aber auch literarische Bücher, Romane. Herzlich willkommen, Marleen Hobrack und Martin Becker. Hallo. Ja, Klassenfragen, die werden tatsächlich seit ein paar Jahren wieder vermehrt gestellt. Es wird viel über Herkunft erzählt, in Romanen, aber auch in Sachbüchern geschrieben. Und vor allem ist dann immer die Herkunft aus der sogenannten Arbeiterklasse gemeint. Aus einer, manchmal wird sie auch die bildungsferne oder prekäre Schicht genannt, die einfachen oder die armen Verhältnisse. Es gibt wirklich ganz unterschiedliche Bezeichnungen, Begriffe dafür. Und Frau Hobrack, ich weiß, dass Sie zu diesen ganzen Begriffen eine starke Meinung haben, manche besser finden als andere. Sie haben zum Beispiel autobiografisch auch über Ihre eigene Herkunft geschrieben, ein ganz tolles Buch veröffentlicht, das heißt Klassenbeste. Da geht es um Ihre eigene Geschichte, Ihren eigenen Aufstieg, aber auch um den Aufstieg ihrer Mutter, die in einer Wäscherei gearbeitet hat in der DDR und dann also zur Beamtin aufgestiegen ist. Ja, woraus eigentlich? Aus der Arbeiterschicht, aus einer bildungsfernen Schicht? Wie würden Sie das bezeichnen?
Ja, also ich glaube, dass es sogar drei verschiedene Klassenherkünfte gibt. Also sie wächst zunächst einmal oder sie ist in Armut aufgewachsen und Arbeiterklasse heißt ja nicht zwingend, dass man in Armut lebt. Das hängt sehr davon ab, ob man, sagen wir mal, ein Facharbeiter ist, der sehr gut bezahlt ist, vielleicht in der Automobilbranche arbeitet. Also man sieht hier schon, die Kategorien können sich schnell vermischen. Meine Mutter kommt aus der Arbeiterklasse, sie ist in Armut aufgewachsen, sie war auch bildungsfern, sie musste nach der 9. Klasse die Schule verlassen. Und alle drei Kinder haben studiert. Also es ist so diese klassische Aufstiegsgeschichte von der einfachen Arbeiterklasse in die Mittelklasse und dann für die Kinder eben auch, sagen wir mal, in ein akademisches Milieu.
Sie sind jetzt mit Ihrem aktuellen Buch her, das heißt Klassismus. Man denkt vielleicht, wenn man das Wort hört, schon so ein bisschen, okay, es klingt so ein bisschen ähnlich wie Rassismus oder Sexismus, also die ganzen Ismen, die uns in den letzten Jahren so ein bisschen beschäftigt haben. Was ist genau Klassismus?
Ja, Klassismus ist die Benachteiligung, um es mal ganz einfach zu sagen, die Benachteiligung auf Basis der Klassenzugehörigkeit. Und tatsächlich kann man das analog denken zu Rassismus, zu Sexismus. Der Begriff entstand auch in diesem Kontext, im Kontext der Befreiungsbewegung in den 70er Jahren, hat aber in Deutschland lange Zeit nicht so Fuß gefasst wie Sexismus oder Rassismus, unter denen sich die meisten sofort etwas vorstellen können. Der Klassismus hat hier als Begriff vielleicht auch deswegen nicht so Fuß gefasst, weil wir lange Zeit dachten, wir sind so eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft, es gibt irgendwie die Klassengesellschaft gar nicht mehr. Und ich glaube, jetzt seit ein paar Jahren kommt er doch wieder aufs Tableau.
Ja, Sie sagen so die Benachteiligung aufgrund von Herkunft, das ist Klassismus. Können Sie vielleicht konkret sagen, worin genau kann sich Klassismus äußern? Also vielleicht in was für konkreten Szenen oder Gesten, die uns so im Alltag begegnen können?
Also ich glaube, Menschen sind relativ gut darin, spontan zu erfassen, wo wir andere verorten, klassentechnisch. Also obwohl wir das unbewusst machen. Wenn jemand vielleicht, weiß ich nicht, billige, kaputte Turnschuhe trägt, die aber auch nicht irgendwie stylisch oder cool sind, sondern man das Gefühl hat, Ja, da hat jemand eben die Billigware aus dem Aldi kaufen müssen. Für was anderes war das Geld nicht da. Also das, was man vielleicht als Habitus einfach bezeichnen könnte, die Kleidung, die Art, wie wir uns kleiden, wie viel Zeit wir in unser Aussehen investieren, wie subtil wir uns kleiden oder auch nicht, das ist so ein Faktor. Oder auch die Haarfarbe manchmal oder die Frage, ob man tätowiert ist. Also das sind alles so Dinge am Äußeren, die häufig dazu führen, dass man jemanden einordnet in die Klasse. Der Name ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe in meinem Buch, erzähle ich ja auch davon, es gibt an der Uni Leipzig eine Namensberatung. Da kann man sich auch darüber informieren lassen, ob der Name, den man für sein Kind aussucht, vielleicht eher mit so, ja, sagen wir mal, randständiger Existenz verbunden wird. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, Namen, Kleidung und natürlich auch die Frage, ist es der Herr Doktor oder die Kassierin am Berufsbild, sehen wir es auch ganz schnell, wo sich eben solche Benachteiligungen ergeben können.
Ja, Herr Becker, Sie kehren in einigen Ihrer Romane zurück zu Ihrer Herkunft, zurück zu der Herkunft Ihrer Eltern und das ist ganz oft das Ruhrgebiet. Und in Ihrem aktuellen Roman, mit dem Sie heute hier sind, Die Arbeiter, da kehren Sie sogar direkt zurück in den Ort Ihrer Geburt, Plettenberg. Das ist eine Industriestadt im Sauerland und ja, eigentlich ist die Klassenbezeichnung von dieser Familie, von der Sie erzählen, von Ihrer Familie, die ist ja schon im Titel, ne? Die Arbeiter. Was gehört da außer den Berufen, der Vater ist Bergarbeiter, die Mutter ist Schneiderin, was gehört noch zu diesen Arbeitern, so als Insignien oder als Zeichen dieser Klasse?
Die Insignien dieser Arbeiterklasse, aus der ich komme, oder dieser Arbeiterfamilie, wären vermutlich, wenn ich es auf den Punkt bringen möchte, Zigaretten, Bier und Humor, um es jetzt mal so grob runterzubrechen. Und dann kommt halt noch dazu natürlich dieser absolute Wille zu arbeiten, viel zu arbeiten, richtig zu malochen, das Konzept Freizeit eigentlich kaum zu kennen und sich immer wieder durchkämpfen zu müssen, immer, ständig, das ganze Leben lang, das aber überhaupt nicht so als Kampf zu definieren, sondern halt einfach als das, was das Leben ist.
Ja, malochen ist auch ein tolles Wort, was häufig in Ihrem Roman vorkommt, was wirklich passt. Und ich finde aber, was ganz charakteristisch ja dann auch für diese Familie ist, ist zum Beispiel das Reihenhaus oder der Gebrauchtwagen. Also durchaus Besitz, hart erarbeiteter Besitz, wie Sie gesagt haben. Ist das denn wirklich noch die Arbeiterklasse, die im Reihenhaus wohnt? Oder könnte man auch sagen, naja, das ist vielleicht, die haben sich auch schon so in die Mittelschicht vielleicht hochgearbeitet?
Also ich würde sagen, die Familie im Roman ist immer kurz davor, diese doch relativ dicke Decke zur Mittelschicht zu durchbrechen, bleibt aber dann immer knapp drunter, weil alles, was sie an Besitz haben, haben sie auf Raten. Also ob es der Gebrauchtwagen ist, ob es das Reihenhaus ist oder ob es halt die Weihnachtsklamotten sind, die man vom Quelleversand natürlich auch auf Raten bestellt hat. Das heißt, das Ganze funktioniert eigentlich nur so lange, wie die Bank mitmacht. Aber, und das ist ja auch die Erkenntnis im Buch, eins ist klar, und das ist allen Protagonistinnen und Protagonisten im Buch auch klar, am Ende gewinnt die Bank immer. Und so ist am Ende dieser Familiengeschichte natürlich dieses Mittelreihenhaus nicht abbezahlt und fällt dann zurück an, jetzt nicht direkt die Bank, aber ist ja dann doch wieder weg.
Ja, und Sie beschreiben wirklich in einigen Szenen auch sehr eindrücklich dann diese abschätzigen Blicke von den SparkassenmitarbeiterInnen, ne? Oder es sind auch manchmal dann abschätzige Blicke dann auf dem Gymnasium, wo dann der Erzähler eben hingeht, das vielleicht so als so klassistische Momente, wie das Frau Hobrack gerade beschrieben hat. Ist es auch ein Roman, den Sie geschrieben haben gegen Klassismus oder für mehr Wertschätzung für so eine Herkunft?
Also ich glaube, es ist vor allem eine Liebeserklärung an dieses Milieu, um es mal positiv auszudrücken, eine Liebeserklärung auch an diese Familie, weil die ganze Geschichte ja gezeigt hat, es gibt Chancen und es gibt Möglichkeiten. Also ich war der Erste in der Familie, der Abitur gemacht hat, der studiert hat und darum ging es vielleicht auch ein bisschen. Es ist möglich und man findet ja auch immer wieder Menschen, die eben nicht abschätzig herabblicken, sonst würde ich heute nicht tun können, was ich tun darf. Und diese Nebenaspekte sind mir selbst erst viele Jahre später klar geworden, also dass es nicht einfach ist, wenn man bestimmte Codes nicht beherrscht, wenn man nicht weiß, welchen Wein man trinkt, wenn man nicht weiß, welche Bücher man gelesen haben muss. Das kam aber alles erst viel, viel, viel später. Und insofern war der Roman vielleicht nochmal eine Auseinandersetzung mit diesem sich bewusst werden, es gibt diese Klassen und es gibt diese Milieuunterschiede und die können auch nicht wegdiskutiert werden.
Ja, und ich finde es wirklich interessant, dass Sie beide eben auch ganz explizit. Sie sagen das auch eben so über ihre eigene Geschichte, über diese eigene Aufstiegs- oder Herkunftsgeschichte schreiben. Dabei sagen Sie, Frau Hobrack, auch in Ihrem Buch, das kann auch in einer Sackgasse enden, ne, wenn wir uns alle unsere eigenen Geschichten von unserer eigenen Herkunft erzählen. Inwiefern?
Naja, dieses Format, sagen wir mal, der Autoethnographie oder Autoethnologie ist insofern natürlich interessant, gerade wenn es um Klasse geht, weil man in Bildern erzählen kann, in einer anschaulichen Sprache. Das ist dann nicht die Sprache der Soziologen oder der Politikwissenschaftler, die Studien auswerten. Das heißt, man ist einerseits anschaulich, aber natürlich kann man nie wissen, ob die eigenen Erfahrungen, die man macht, erstmal repräsentativ sind. Das heißt, es ist schon wichtig, das auch abzugleichen mit, sagen wir mal, Studien oder Statistiken. Und die andere Seite ist vielleicht auch, und das beobachte ich manchmal, wenn ich auf so Podien zum Thema Klasse sitze, dass viele Menschen zusammenkommen, die aus der Arbeiterklasse stammen, die akademisch ausgebildet sind, und dann beginnt so eine Debatte darüber, ach guck mal, wo wir überall Scham erlebt haben, guck mal, wo wir überall so negative Erfahrungen gemacht haben. Deswegen fand ich den Begriff der Liebeserklärung gerade so schön. Ich glaube, man sollte diese Herkunft aus der Arbeiterklasse eben nicht immer nur erzählen als, guck mal, ich komme von ganz unten und jetzt bin ich aufgestiegen, sondern im Sinne von, dass man sich bewusst macht, wo man herkommt, welches Milieu oder welche Klasse man angehört. Und das ist natürlich, wenn wir in politischen Debatten darüber sprechen, über die Rentenpolitik oder Arbeitsmarktpolitik, da spielt Klasse immer wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn man die unter den Teppich kehrt, dann wird sozusagen auch politisch einfach werden ungerechte Entscheidungen getroffen. Das heißt aber nicht, dass das Herkunftsmilieu nur mit sozusagen schlechten Gefühlen verbunden sein sollte, sondern einfach als Bewusstmachung, dass es eben mehr als, sagen wir mal, die akademisch gebildete Mittelklasse gibt.
Frau Hobrack, Sie haben jetzt schon gesagt, naja, mit so einem Bildungsaufstieg kann man natürlich auch bestimmte Klassenmerkmale oder man lernt sie abzulegen. Ne? Man beobachtet dann irgendwann ganz genau, da sind Arbeiterkinder meistens auch sehr gut da drin, okay, was ziehen so andere Leute auf einer Buchmessenbühne an? Dann zieht man sich so ein bisschen ähnlich an. Wie verhalten die sich? Was trinken die für einen Wein oder so? Wobei, ich weine wirklich, das ist schon wirklich die Masterkategorie, sich zu erarbeiten. Aber warum sind wir eigentlich trotzdem so versessen darauf, uns in Klassen einzuordnen? Also immer dieses Rechts und Links schauen, na, wie verhält der oder die sich jetzt? Oder ich bin mir sicher, jeder hat auch schon mal irgendwie so sein Gehalt gegoogelt. Ah, wo bin ich denn da jetzt drin? Bin ich in der Mitte oder bin ich weiter unten, weiter oben? Warum sind wir so besessen, will ich es nicht sagen, aber warum ist uns das so wichtig eigentlich?
Ja, weil uns Klasse und auch die spezifische Klasse, aus der wir stammen, von vornherein, von klein auf sozusagen in den Leib oder auf den Leib geschrieben wird. Also sozusagen diese Klassenherkunft und der Habitus der Eltern, man übernimmt das. Man könnte es vielleicht auch mit Antonio Gramsci diese Alltagsphilosophie nennen. Also all das, was wir immer schon kennen und immer schon wissen und als Normalität begreifen. Und wenn man dann Menschen anderer Klassenherkunft begegnet, merkt man auf einmal, oh, es ist nicht universell und nicht Normalität, sondern es ist meine Normalität, es gibt eine andere Normalität und man beginnt dann sich zu vergleichen. Und ich schreibe ja auch im Buch, Klasse ist immer Abgrenzung. Und gerade auch benachbarte Klassen oder Klassenfraktionen grenzen sich häufig sehr stark gegeneinander ab. Herr Becker hat es schon gesagt, dieses Thema zum Beispiel, wie die Arbeiterklasse sich über Arbeit definiert und dann oftmals auf Menschen herabblickt, die keine Arbeit haben, weil sie sagen, oh, ja, die arbeiten ja gar nicht, die leisten ja gar nichts. Also dieses Klasse ist immer auch Abgrenzung und daraus entsteht auch ein Stück weit Klassenbewusstsein. Das muss man sich einfach bewusst machen tatsächlich. Und deswegen grenzen wir uns gerne ab, wir schauen gerne, wir vergleichen uns als Menschen. Es ist auch nichts Ungewöhnliches, was allzu Menschliches eigentlich.
Ja, und ich finde jetzt besonders interessant, dass gerade in Ihrer Biografie man jetzt aber sagen könnte, naja, eigentlich sind Sie ja überall mit dieser Fiktion einer klassenlosen Gesellschaft aufgewachsen. Sie sind kurz vor der Wende geboren, also noch in der DDR, in der vermeintlich klassenlosen Gesellschaft. Dann in der wiedervereinigten Bundesrepublik, da haben Sie schon gesagt, haben wir auch eigentlich diese Vorstellung davon, die man vielleicht so in unserer Kindheit in den 80er, 90er Jahren noch ein bisschen besser glauben konnte. Naja, wir sind doch die große Mittelschicht. Deutschland hat diese breite Mittelschicht, in der wir uns alle irgendwie treffen können. Und trotzdem sagen Sie aber, nee, so ganz stimmen diese beiden Erzählungen. In Ost und West stimmen beide nicht.
Naja, ein Stück weit in Ostdeutschland stimmt diese insofern, weil die Gesellschaft in der DDR tatsächlich nach unten nivelliert war. Wenn man zum Beispiel die Einkommensunterschiede zwischen Arbeitern und Akademikern sieht, dann waren die nicht so sonderlich hoch. Das heißt, abgesehen von der Nomenklatura, die sowieso über allen und jedem schwebte, war das schon eine relativ nivellierte Klassengesellschaft. Das habe ich auch in meiner Grundschulzeit gemerkt. Es gab nur Kinder von Facharbeitern, eigentlich keine Akademikerkinder. Aber natürlich, ja klar, gibt es immer auch Klassenunterschiede. Es gab auch in der DDR Menschen, die sehr, sehr gebildet waren und Menschen wie meine Eltern, die vielleicht jetzt nicht so viel Bildung von zu Hause mitbekommen haben, jetzt irgendwie die Klassiker gelesen hätten oder so etwas. Und die andere Seite, natürlich in den letzten 3 Jahrzehnten, gerade seit der Wende, haben ja die Menschen gemerkt, die Einkommensunterschiede, die Vermögensunterschiede sind radikal angewachsen. Das heißt, es wächst auch, glaube ich, das Bewusstsein dafür, dass wir eben doch nicht alle so gleich sind. Und obwohl wir alle, das vielleicht noch als Nachtrag zur Frage vorher, eigentlich wollen ja alle gern zur Mittelklasse gehören. Also Friedrich Merz will Mittelklasse sein und aber auch viele Kassiererinnen oder Krankenschwestern würden sagen, ja natürlich bin ich auch Mittelklasse. Ja, also man will sich ja auch irgendwie nicht gerne unten drunter oder an den Rändern platzieren. Und insofern denke ich einfach, ja, diese Idee oder dieses Ideal von der klassenlosen Gesellschaft ist natürlich nicht eingelöst, aber wir können daran arbeiten, dass wir dem ein bisschen näher kommen.
Herr Becker, Frau Hoback hat es jetzt gerade geschrieben, dass einem sozusagen irgendwann bewusst wird mit dem Eintritt in die Gesellschaft, oft glaube ich auch mit dem Eintritt in Bildungsinstitutionen, dass es Klassen gibt. Wann fällt es denn Ihrem Erzähler das erste Mal auf, dass er in einer Klasse verortet ist oder dass es das gibt?
Also ich glaube, er bekommt eine Ahnung davon, als er sein Studium anfängt am Literaturinstitut in Leipzig, wo zufälligerweise ich ja auch studiert habe.
Also was ein sehr renommiertes, muss man sagen, das renommierteste Literaturinstitut Deutschlands ist.
Was natürlich mir, also dem Erzähler wie mir, was ja auch klar war. Und dann gibt es halt ab und zu diesen Augenblick von, gehöre ich hier eigentlich hin? Ohne, dass das groß auffällt, ohne, dass man da jetzt groß Vorwürfe machen könnte an Dozentinnen oder Dozenten oder an Kommilitoninnen und Kommilitonen. Also da fällt es das erste Mal auf und das zweite Mal dann möglicherweise nach dem Studium, wenn halt einfach Geld verdient werden muss. Also der Erzähler und auch ich, also ich habe sehr früh angefangen tatsächlich zu arbeiten, richtig zu arbeiten, fürs Radio zu arbeiten, hatte halt immer wenig Zeit zum Schreiben und für mich war das immer eine Selbstverständlichkeit. Also es gibt halt einfach, und das ist dann wieder sehr ähnlich dieser Herkunftsfamilie, es gibt halt diesen Arbeitsethos, du sagst nie was ab, du kannst irgendwie auch noch, wenn du eine Bronchitis hast, irgendwie deine Stimme so hinbekommen, dass du fürs Radio arbeiten kannst und nebenbei schreibst du halt. Das ist die Aufgabe. Also das Konzept Freizeit, das ist bis heute so, ist mir halt sehr fremd geblieben und da fällt dann schon auf, es gibt einen Unterschied. Also es gibt Unterschiede, die spürbar sind, die weder gut noch schlecht sein müssen, aber die auffallen.
Ja, und gerade immer dieses immer malochen, immer arbeiten müssen, ne? Das nennen Sie in Ihrem Roman den Protestantenkomplex oder einen Protestantenkomplex. Das fand ich auch, glaube ich, ein sehr treffendes Wort. Sie schreiben ja von einer westdeutschen Arbeiterfamilie und da spielt jetzt Kirche gar nicht unbedingt so eine große Rolle. Ich glaube, da geht man so zu Weihnachten mal hin, aber eben trotzdem der Protestantismus. Inwiefern?
Also wenn ich von meiner Familie ausgehe und spreche, wir waren tatsächlich nur zu Taufen, Beerdigungen und zu Weihnachten im Gottesdienst. Und trotzdem saß uns das in den Knochen. Also als Kinder im Bett vor dem Schlafengehen zu beten, ich bin klein, mein Herz mach rein, darf niemand drin wohnen als Jesu allein. Das
genau
gehörte
das,
dazu.
Genau ja? Das gleiche auch bei mir, Gebet bei mir, und, bei meiner Oma. Ja.
Und es gab halt immer diese Idee von, da gibt es schon diesen lieben Gott und der hat dich auch ganz gern, aber der kann auch dich furchtbar bestrafen. Also resoniere nicht, sondern arbeite. Und das ist, glaube ich, so drin gewesen bei meinen Eltern. Und das haben sie halt auch uns so vermittelt. Es gibt keine Erlösung. Also man kann nur die Schuld eigentlich, die Schulden und die Schuld immer weiter auftürmen, weil Beichte existiert nicht. Vielleicht so.
Ja, Frau Hoback, Sie haben schon angesprochen die ganz realen Konsequenzen von Klasse. Und eine ganz reale, die tatsächlich auch in Ihren beiden Büchern vorkommt, ist das Alter, das Todesalter, also wie lange überhaupt ein Leben ist. Und Sie schreiben, also und ist tatsächlich statistisch einfach so, dass ArbeiterInnen oder Menschen, die körperlich arbeiten, weniger was von ihrer Rente haben, weil sie einfach früher sterben. Und Sie sagen, naja, den ganzen Begriff Leistungsträger, Leistungsträgerin müssen wir eigentlich ganz anders definieren.
Ja, also dieses Beispiel mit der Lebenserwartung ist wirklich spannend, weil ein Arbeitermann im Vergleich zu einem Beamten 12 Jahre weniger Lebenserwartung hat. Das heißt, wenn wir sagen, wir alle werden immer älter, dann können wir bis 70 arbeiten und der Arbeitermann stirbt aber im Schnitt mit 65, dann haben wir sozusagen eine gesellschaftspolitische Schieflage, die natürlich Probleme erzeugt. Also vor allen Dingen, wenn dieser Arbeitermann oder die Arbeiterin vielleicht schon mit 15, 16 angefangen haben zu arbeiten, weil sie da ihre Ausbildung gemacht haben und nicht wie ja, viele Akademiker vielleicht mit Mitte, Ende 20 so richtig erst ins Arbeitsleben einsteigen. Das heißt, über ihre Lebenszeit haben sie sehr viel mehr Lebensarbeitszeit angesammelt und damit natürlich auch Leistung erbracht. Nur wird diese harte körperliche Arbeit ja häufig nicht als Leistung in dem Sinne gewertet. Also wenn jemand Böden wischt, dann gilt das nicht als Leistung. Wenn jemand am Computer sitzt und Zahlen eintippt, schon. Und diesen Leistungsbegriff muss man natürlich deswegen auch immer wieder überprüfen. Wir haben das ja in der Corona Pandemie gesehen, dass auf einmal die Menschen gebraucht wurden, die sonst nicht als Leistungsträger bezeichnet werden. Und das ist so ein Beispiel für politische Debatten, die ganz schnell kippen können in eine große Ungerechtigkeit.
Ja, Herr Becker, Krankheit und Pflege ist auch wirklich ein ganz zentrales Thema in Ihrem Roman. Der Vater in diesem Buch stirbt mit 68 Jahren und die Mutter ist irgendwann pflegebedürftig. Es gibt auch eine pflegebedürftige, eine behinderte Schwester in diesem Buch. Also es ist auch ein ganz zentrales Thema, diese Krankheit, die auch immer verbunden ist bei Ihnen mit Arbeit.
Schon, weil, glaube ich, durch die Lebensverhältnisse natürlich die Krankheiten gekommen sind. Also im Roman und auch in meiner Familie. Also mein Vater hat mit 14 Jahren angefangen zu arbeiten. Der war Bergmann unter Tage im Ruhrgebiet. Also ein richtiger Knochenjob. Und hat dann irgendwann diesen Knochenjob gegen einen anderen eingetauscht und war Industrieschmied. Das heißt, er stand halt in dieser unheimlich heißen Fabrikhalle und hat Pleuelstangen für Autos geschmiedet. Und das 3,5 Jahrzehnte lang. Und dann war der halt durch und fertig, Ende der 90er. Und dann wurde die Mutter pflegebedürftig. Der ist eine Ader im Gehirn geplatzt. Dann hat er sie bis zu seinem Lebensende gepflegt. Und so, wenn man in die Generationen davor guckt, war es halt auch so. Also mit 68 sind die Männer in dieser Familie spätestens gestorben. Manche Nasenspray- und medikamentenabhängig, was dann immer so anekdotisch erzählt wird, dass es halt so war. Und deswegen war natürlich Krankheit immer ein Thema. Also ich kenne es gar nicht anders, schon von Kindesbeinen an, dass halt immer die Frage war, ist man leistungsfähig oder fällt man halt aus durch Krankheit?
Sie schreiben jetzt interessanterweise aber auch, dass diese Arbeiterklasse, die Sie beschreiben, Herr Becker, eine aussterbende Klasse ist. Also 1970 waren in Westdeutschland noch 47,3% der Erwerbstätigen in der sogenannten Arbeiterklasse, also haben ihr Geld mit körperlicher Arbeit verdient, bedeutet das in dem Fall. 2021 waren es nur noch 12,3%. Also stirbt die Klasse aus oder gibt es sie nicht mehr oder sieht sie einfach anders aus, habe ich überlegt. Sind es jetzt die Paketboten, die Erzieherinnen, die wir Arbeiterklasse nennen müssen, die aber zum Dienstleistungssektor dann gezählt werden?
Ich würde sagen, ja. Also die prekären Beschäftigungsverhältnisse haben sich verlagert in andere Bereiche. Auch KlickarbeiterInnen würde ich dazu zählen. Das hat sich verlagert, das hat sich verändert. Und ich muss sagen, in diesem Fall und in meinem Roman, das ist eine ganz interessante Beobachtung, selbst zu unserer Zeit war es schon selten. Also mein Bruder hat mal zu mir gesagt, wir haben eigentlich gelebt, wie es so unmittelbar nach dem Krieg war. Ja? Also schon zu meiner Zeit, während meines Aufwachsens, gab es jetzt nicht mehr so viele Häuser, in denen so dermaßen viel getrunken und geraucht wurde wie bei uns. Also ich glaube, die Zeit meines Aufwachsens war schon die Zeit des Niedergangs dieser Familie, aber auch dieser Arbeiterklasse. Und ich glaube, diese Transformation, dieser Transformationsprozess ist heute sehr weit fortgeschritten, dass es diese Arbeiterklasse noch gibt und dass sie möglicherweise noch prekärer ist, als sie damals war. Aber sie ist halt unsichtbarer oder gewandelt, tritt in anderer Form auf.
Ja, Frau Hubrack, was würden Sie sagen zur aussterbenden Arbeiterklasse oder einer neuen Arbeiterklasse?
Ja, ich glaube, der Wandlungsprozess ist auf mehreren Ebenen passiert, weil der klassische Fabrikarbeiter in Deutschland seltener geworden ist und dann oft ein sehr gut bezahlter Facharbeiter eben in der Automobilbranche ist. Was man nicht vergessen darf, ist, dass es die Globalisierung gibt und dass Fabrikarbeiterschaft in China, in Indien, in Pakistan heute noch ziemlich genauso aussieht, wie es vielleicht vor 100 Jahren hierzulande aussah. Also was Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz anbelangt. Das heißt, wenn wir von Arbeiterklasse sprechen, müssen wir einerseits globaler denken als vor 150 Jahren und andererseits wird ganz viel unsichtbar gemacht durch diese Begriffe wie Serviceindustrie oder auch zum Beispiel, wenn wir an so Leute denken, die Spargel stechen oder Erdbeeren pflücken, die häufig aus dem europäischen Ausland kommen, die wir gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil die Felder sind irgendwie am Rand oder die Schlachtfabriken, die sehen wir auch nicht mehr. Ja, aber was ist das andere? Sind das Servicejobs? Nein. Sind das irgendwie Angestellte? Nein. Das ist auch eine ausgebeutete Arbeiterschaft. Aber wie gesagt, die sieht eben heute anders aus. Nicht mehr so dieser klassische Fabrikarbeiter. Und dass man sich bewusst werden muss, dass es immer so Metamorphosen dieser Arbeiterklasse gibt. Und dass sie sich auch deswegen nicht mehr so geschlossen als Arbeiterklasse betrachtet, das ist eben vielleicht die Schwierigkeit.
Ja, nun, Herr Becker hat diesen schönen Begriff gesagt von der Liebeserklärung an die Arbeiterklasse. Zur Liebe kann ja auch manchmal ein kritischer Blick gehören. Und ich finde, das tun Sie tatsächlich auch beide, auch einen kritischen Blick auf diese Klasse zu werfen. Frau Hubrack, Sie beschreiben zum Beispiel den Klassismus der Arbeiterklasse. Also es gibt deutliche Abgrenzungen auch von der Arbeiterklasse.
Ja, wie ich erst schon gesagt habe, Klasse ist Abgrenzung. Und ich nenne das Beispiel meines Vaters, der nie einen Schulabschluss gemacht hat, nie eine Ausbildung gemacht hat und der Akademiker als arbeitsscheu betrachtet hat. Gesagt, was machen die? Die sitzen den ganzen Tag da und lesen. Und der war nicht stolz, dass seine drei Kinder nur ausgerechnet studieren und seiner Meinung nach eben nicht arbeiten wollten. Also sowas wie Anti-Intellektualismus, das ist verbreitet. Oder ich muss auch sagen, dass in meinem Familienumfeld, also im weiteren Umfeld, Tanten, Onkel, da ist nicht jeder politisch korrekt. Da gibt es Rassismus, da gibt es Sexismus, da gibt es, ja, da werden Begriffe verwendet, die wir vielleicht eher nicht verwenden würden, wie wir hier zu dritt sitzen. Also es ist nicht alles eitel Sonnenschein und ein Anliegen des Buches ist ja auch so ein bisschen diese Verklärung, die dann manchmal auch passiert, wenn man sagt, jetzt reden wir mal von der Arbeiterklasse und dann wird immer nur das Leid betrachtet. Nein, es sind natürlich Menschen mit Fehlern und mit Stärken und Schwächen und das als Gesamtheit zu betrachten, finde ich auch ganz wichtig. Wie gesagt, um nicht so ein verkitschtes Bild von Arbeiterromantik zu pflegen, aber umgekehrt, und deswegen meinte ich erst Liebeserklärung, finde ich so schön, ist eben auch nicht immer nur als eine nur prekäre Existenz zu denken. Da wird ja auch gelacht, da wird auch geliebt, da wird auch gelebt einfach und es ist nicht nur, ja, furchtbar.
Herr Becker, Sie beschreiben auch gerade diesen Rassismus innerhalb der Arbeiterklasse. Es gibt eine Situation, wo dann die ältere Schwester Uta, auch eine sehr tolle, freiheitsliebende Figur, irgendwann zum Erzähler sagt, naja, aber hast du das nicht gesehen? Unser Vater, der war auch ein ganz schöner Rassist. Hat er das nicht gesehen oder wollte er das nicht sehen?
Also der Erzähler hat es, glaube ich, immer so ein bisschen abgetan. Es entspricht so ein bisschen dem, was Frau Hubrack gerade gesagt hat, dieses ach na ja, aber sie haben es doch so schwer und es gibt halt nicht diese Bildung und. Also dieses Entschuldigen und das mit diesen Klischees einer Arbeiterfamilie entschuldigen. Also als würde die gesamte Arbeiterklasse nur aus Ekel Alfreds bestehen, ja, wie aus dieser Fernsehserie. Und das will diese ältere Schwester, die die einzige, in Anführungszeichen, wirklich erfundene Figur im Buch ist, eigentlich diesem Erzähler spiegeln und sagen, ja, aber guck's dir mal genau an. Diese Klischees bringen einen auch nicht weiter. Der Papa war halt auch ein Rassist. Er war ganz viel anderes, aber das war er auch. Und ich glaube, darum ging es auch, dieser ganzen Sache die Verklärung zu nehmen und zu zeigen, das ist sehr vielschichtig und es hilft jetzt auch nichts, immer nur im Nachhinein, wo die Eltern nicht mehr da sind, zu sagen, es war alles gut. Das war es nicht. Es war auch sehr grob. Es war auch sehr diktatorisch. Es war auch mitunter gewalttätig. Und das alles auch darzustellen und unter diesen Begriff einer Liebeserklärung zu fassen, das war so ein bisschen der Versuch mit diesem Roman auch.
Vielen Dank, Marlene Hubrack und Martin Becker. Das war der Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über Klassenfragen gesprochen, über die Veränderungen der sogenannten Arbeiterklasse. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Das Buch von Marlene Hubrack heißt Klassismus, ist im Reglom Verlag erschienen. Und Martin Beckers Roman heißt Die Arbeiter, den gibt es bei Luchterhand. Mein Name ist Miriam C. Vielen Dank, dass Sie da waren. Auf Wiederhören. Und vielen Dank Ihnen beiden.
Marlene Hubrack und Martin Becker waren das im Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur und ZDF auf der Leipziger Buchmesse. Es moderierte Miriam C. Als nächstes zu Gast sind die SchriftstellerInnen Lana Lux und Evan Tepest. Beide haben Romane geschrieben, in denen der lange Schatten der Kindheit eine Rolle spielt. In Geordnete Verhältnisse erzählt Lana Lux von der Beziehung zwischen zwei Jugendlichen, die immer stärker in Abhängigkeit und Gewalt kippt. Und Evan Tepest erkundet in Schreib den Namen deiner Mutter das schwierige Verhältnis einer queeren Schriftstellerin zu ihrer Herkunftsfamilie. Ein Gespräch über Verletzungen, Familien und worüber sie nicht reden. Es moderiert Christine Watti.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie hier heute zum Deutschlandfunk Kultur Bücherfrühling in Kooperation mit dem ZDF begrüßen darf auf der Bühne im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Wir haben so ein richtiges, man könnte platt sagen, Wochenendthema für Sie. Wir zeichnen am Buchmessen Samstag auf und werden uns mit zwei aktuellen Romanen vor allem mit dem Thema Familienverhältnisse beschäftigen. Wochenendthema könnte man sagen, ist es deshalb, weil diese beiden Tage der Woche diejenigen sind, neben Feiertagen oder Ferien manchmal, an denen man auf die Familie zurückgeworfen sein kann und anders als im Alltag sich vielleicht mal fragt, mit wem lebe ich da eigentlich zusammen? Wer sind diese Menschen? Wo komme ich eigentlich her? Über was reden wir gemeinsam, wenn es nicht um Beruf oder Ordnungs- oder Alltagsdinge geht? Die beiden AutorInnen, die heute hier zu Gast sind, die werfen ziemlich direkt oder auch zwischen den Zeilen den Blick auf das Ungesagte in Familienverhältnissen oder auch auf das schwer zu Besprechende, auf Abgründe, auf Traumata, auf Queerness, auf Depression und auf die Frage, wie sich eigentlich in Familien Lebenswege ergeben und miteinander zusammenhängen. Ich begrüße sehr herzlich auf dieser Bühne Lana Lux und Evan Tepest. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir schauen uns erstmal zumindest kurz die beiden Bücher an. Lana Lux' dritter Roman Geordnete Verhältnisse verspricht ja schon im Titel, dass es was damit zu tun haben kann, was sich manchmal Eltern wünschen für ihre Kinder, geordnete Verhältnisse, dass man ganz genau weiß, wer wie lebt und wer mit wem wann zusammen ist. Erzählt wird die Geschichte von Faina und Philipp, Freunde seit Kindertagen. Es ist so eine Art der platonischen oder fast platonischen Liebesgeschichte, die in ihrer Verwicklung weiter und weiter auf eine Katastrophe zusteuert. Ich habe mich vorher gefragt, ob ich sagen soll, auf was es zusteuert, da müssen wir gleich drüber reden, wie weit wir wirklich diese Geschichte hier schon enttarnen. Aber was ich sagen kann, ist, dass Lana Lux Stück für Stück auch enttarnt, in was für einer Art von Gefängnis aus Erwartungen, aus selbsterlebten oder vererbten Traumata die Verhaltensweise ihrer Figuren eigentlich entstehen lässt, die irgendwann zumindest keinen Ausweg aus dem Verhalten zu erkennen scheinen. Diese Geschichte wird erzählt aus diesen beiden Perspektiven, aus Fainas Perspektive, aus Philipps Perspektive. Vielleicht können Sie, Lana Lux, zumindest am Anfang nochmal sagen, was die beiden eigentlich verbindet, was sie vielleicht im Außen suchen, was sie innerhalb ihrer Familie so nicht gefunden haben. Wie würden Sie das beschreiben? Warum werden die Freunde?
Ja, die werden Freunde in einem Moment der Einsamkeit. Faina ist ganz neu angekommen in Deutschland und ist ihrem gesamten Freundeskreis entrissen. Und Philipp hatte noch nie einen Freundeskreis. Und so beschließt er, sie aufzunehmen, sie als Erste anzusprechen, sie zu seinem Freund zu machen, wie er das sagt. Und mangels Alternativen ist sie dankbar, angenommen zu werden. Gleichzeitig ist es so, dass beide rothaarig sind und sich wahnsinnig ähnlich sehen. Und manchmal passiert es ja, dass Menschen, die sich in jemandem erkennen, dass sie sich einfach mögen. Es gibt ja sogar Untersuchungen dazu.
Ja. Das Interessante ist ja, dass dann auch außerhalb dieses ersten Moments, der sich tatsächlich genauso begründen und auch nachvollziehen lässt, wenn man ihren Roman liest, dass nach dieser Kinderzeit es eigentlich, könnte man sagen, es war vielleicht so eine, man hat sich erkannt, aber man war auch gezwungen auf eine Art in einem Schulsystem sich so zu nähern, aber die beiden gehen irgendwie nicht mehr voneinander weg. Also wir können jetzt nicht alle Verwicklungen erzählen, aber es ist erstaunlich, weil je nachdem, welche Perspektive man liest, man auch anfängt, ein ungutes Gefühl zu haben. Also vor allem Philipp gegenüber, ganz versteht man aber auch nicht, warum Faina immer wieder dahin zurückkommt, dann später auch richtig, dass die beiden zusammen leben werden. Das tatsächlich bezieht sich dann schon auf ihre jeweilige Herkunft, oder? Also warum sie das Gefühl haben, da was zu finden, was selbst in der Erwachsenenwelt noch eine Rolle spielt, obwohl es vielleicht nicht die beste Kombination ist.
Es sind zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Der eine Faktor ist die Zeit. Je länger wir mit einer Person in Beziehung stehen, desto mehr teilen wir. Und diese gemeinsam verlebte Zeit, alles, was wir voneinander offenbart haben, das gehört ein Stück weit der anderen Person. Und sie gehen zu lassen oder von ihr wegzugehen, bedeutet es, ihr das zu überlassen. Und das fühlt sich manchmal viel, viel schlimmer an, als einfach es weiter auszuhalten und das Gemeinsame zusammen zu verwalten. Und irgendwo ist es ein Gefühl von Zuhause. Nach einer bestimmten Zeit sind Freundschaften, im Grunde gehen sie in so familienähnliche Verhältnisse über. Es ist ganz, ganz schwierig, dann so ein Verhältnis aufzulösen. Und die andere Sache ist, je traumatischer und prekärer im Grunde der Start ist ins Leben und die Verhältnisse, in denen man in seiner Kernfamilie vielleicht hineingeboren ist und mit denen man zu tun hat, desto schwieriger wird es, sich einem großen Kreis anzuvertrauen. Die Auswahl, die schränkt sich ein auf Menschen, die mitfühlen können. Und das sind häufig Menschen, die selbst Ähnliches erlebt haben, wodurch aber im Grunde zwei Menschen, die in sich instabil sind, versuchen, einander zu stützen. Das geht selten gut.
Wir schauen auch gleich nochmal dann gemeinsam auf genau auch die Rolle, die wiederum die Familie spielt in dieser Beziehung. Aber zuerst nochmal zu Evan Tepests Buch, Schreib den Namen deiner Mutter. Evan Tepes lässt die Protagonistin Alex auf eine Reise gehen. Alex ist Schriftstellerin, soll das Mutter- und Tochterverhältnis zum Thema eines neuen Werkes werden lassen, entdeckt im Rahmen dieser Reise nach Hause tatsächlich zur Mutter auf dem Weg, ich fasse es sehr, sehr schnell zusammen, die eigene Queerness, erkennt sich selbst als non-binär und auch hier geht es übrigens, jetzt habe ich hier einfach gesagt Katastrophe, das ist eigentlich das falsche Wort, was in Ihrem Roman passiert, aber auch bei Ihnen gibt es am Ende eine Art der Verletzung und zwar im wortwörtlichen Sinne. Wir wollen nicht alles vorwegnehmen, also es eskaliert auf jeden Fall etwas. Und um das Verhältnis in Ihrem Roman zwischen Mutter und Tochter zu beschreiben, stößt man gleich zu Beginn auf einen sehr aussagekräftigen Satz, nämlich das Problem war, dass worüber Alex und die Mutter nicht sprachen, praktisch alles umfasste. Wie würden Sie dieses Schweigen denn beschreiben? Weil es ist auch nicht richtig feindselig, aber es ist sehr bedrückend.
Also ich glaube, dieser Satz ist auch ein bisschen missverständlich, weil zwar über das emotional möglicherweise Wesentliche geschwiegen wird, aber sonst ganz viel gesprochen wird. Also dieses Buch spielt im Rheinland und es ist so ein kleinbürgerlicher Zusammenhang und ich glaube, Sie haben das auch eingangs gesagt, also es wird geredet, aber dann eben über das Wetter und die Handwerker, mit denen es immer Probleme gibt und was es zu essen gibt und Fahrräder und Hunde und so diese ganze Textur des Alltags. Und das ist auch was, was Alex ganz viel beschreibt an der Mutter, wie viel die Mutter redet über das neue Kaffeeservice. Insofern ist das eine besondere Form des Schweigens, die eigentlich eine des sehr viel Sprechens ist.
In der Erzählung von Evan Tepes geht es auch darum, dass eigentlich sich so der Wunsch im Raum steht, dass die Mutter die Lebensrealität von Alex anerkennt. Das ist, glaube ich, was, was wir alle wahrscheinlich miteinander teilen können. Man möchte eigentlich, egal wie sehr man sich distanziert von seinen Eltern, die meisten schon, glaube ich, irgendwann erfahren, dass es okay ist, was man macht. Wie ist es bei Ihren beiden Protagonisten? Ich bin mir nie ganz sicher, nach was die eigentlich genau suchen in Bezug auf ihre Eltern, weil das könnte man vielleicht schon auch nochmal verraten. Philipp ist ein Kind einer Alkoholikerin, ist in einer gewalthaften Beziehung oder einer zumindest sehr distanzierten und schwierigen Beziehung zu dieser Mutter groß geworden. Und Sie dürfen gerne selber weiterreden, das muss ich ja nicht alles sehen, aber Fainas Background ist auch nochmal interessant. Die beiden, wollen die eigentlich auch die ganze Zeit oder wäre ihr Leben besser? Hätten diese Familienmitglieder mal gesagt, es ist okay?
Also richtig, Faina hat ein Elternhaus, das ihr sehr viele konkrete Vorschriften macht, wie ein geordnetes Leben auszusehen hat. Und an einer Stelle sagt Faina, eine Reaktion ihrer Mutter, eine typische ist, ist das aus dir geworden? Und es tut ihr weh, sie bemüht sich so sehr, aber dieser Balance zwischen den Erwartungen gerecht zu werden und sich selbst nicht zu verleugnen, sie ist in den seltensten Fällen einfach. Bei Philipp ist es ganz anders. Das ist richtig, Philipps Mutter ist eine an Alkoholsucht erkrankte Frau. Bereits bei der Geburt ihres Kindes ist sie nicht in der Lage, sich drum zu kümmern. Und so greift aber der erweiterte Teil ein, ihre Schwester nimmt ihn auf. Im Grunde hat er eine Familie, in die er sich jedoch nicht hineinfügen kann. Er ist zu wütend, er ist zu kompliziert. Niemand hat Zeit, ihn in seiner Not zu sehen. Und so verhärtet sich das. Ich glaube, wenn wir Philipp fragen würden, ob er Anerkennung von seiner Tante Martha haben möchte, er würde sagen nein. Aber er hat auch nicht erkannt, zu welchem Monster er sich entwickelt hat. Insofern, wir sollten ihm vielleicht nicht glauben, was er sagt.
Aber es ist interessant auch, dass diese Familiengeschichte oder das, was in dem Fall Philipp erlebt wird, das kann man, glaube ich, auch auf andere Geschichten übertragen, das ist ja immer so eine Gratwanderung. Wird diese Person die Person als Erwachsene, die immer sich wieder darauf zurückziehen kann und sagen kann, weil ich diese Gewalt erfahren habe, kann ich nur so sein? Oder wann müsste eigentlich eine Abgrenzung stattfinden? Und in beiden Büchern lese ich schon heraus, dass es einfach eine wahnsinnige Auseinandersetzung eben mit der Herkunft gibt. Der andere Weg wäre gewesen zu sagen, das ist das, wo ich herkomme, aber ich gehe da einen Schritt davon weg. Wann würden Sie beide sagen, wann funktioniert es und wann kann es nicht funktionieren?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Zeit und das Kontinuum einfach eine große Rolle spielt. Das heißt, da, wo wir das Leben beginnen, das, was wir erleben, das, was mit uns passiert, das bestimmt unsere Wahrnehmung, das bestimmt die Perspektive, aus der wir auf diese Beziehung, auf die Familie, auf eine größere Gemeinschaft und sogar vielleicht auf den Staat oder die gesamte Welt blicken. Aber ich möchte doch die Hoffnung nicht verlieren, dass wir mit ein bisschen Mühe einen Abstand dazu gewinnen können, dass wir eine winzig kleine Sekunde entstehen lassen können zwischen unserem Affekt und unserer unmittelbaren Haltung und Handlung. Und insofern erhoffe ich mir doch den funkenfreien Willens, der dann sozusagen es schwieriger machen würde, die Determinierung als einzige Konstante oder ja,
übernehmen. Was ich auch gerade dachte, genau um diese Distanz einzunehmen, da würde man sagen, sind beide Romane auch natürlich Generationsromane. Es ist nämlich zum Beispiel klar, dass, ich glaube, es ist die Mutter von Alex, die so ja so hart sagt, Menschen, vor allem Menschen, die Therapie machen, die erzählen sich ihre Vergangenheit einfach, wie sie wollen. Also die kriegen das schon irgendwie hin, sich das dann so zu erzählen, noch ein bisschen Therapie, dann ist man eben so, ich führe das gerade weiter. Möglicherweise kenne ich auch solche Sätze. Und gleichzeitig wiederum die Mutter von Faina ist einfach krass brutal an manchen Stellen. Es gibt einen Moment, da ist, also Faina wird schwanger, das verrate ich vielleicht noch. Und der Kommentar der Mutter ist, ach so, ich dachte, du bist lesbisch.
Sie sagt, das bedeutet, dass du immerhin nicht lesbisch
bist. Dass du immerhin nicht lesbisch bist, genau. Also da muss man schon sagen, wow, aber man muss auch, glaube ich, nicht alles sofort so ausstellen und sagen, wie kann man so sein? Leute sind dann auch wieder so, weil sie so geworden sind, das erzählen sie. Evan Tipp ist ja auch total gut, weil wir auch die Geschichte der Mutter miterleben. Sie werden also, diese Generation werden nicht einfach ausgestellt als völlig seltsame Menschen, sondern wir dürfen schon auch miterleben, warum jemand sich wie verhält. Aber gerade dieser Themenbereich des Unausgesprochenen und die Generationsfrage, mit Menschen zu versuchen, ins Gespräch zu kommen, die eigentlich in ihrem Fall dann migrantischer Background, sowieso dann noch eh klar, müssen was ganz anderes hier besprechen, nämlich dass aus den Kindern was wird. Oder in ihrem Fall, ich will auf gar keinen Fall besprechen, warum ich eigentlich so geworden bin. Kann man da überhaupt ins Gespräch kommen?
Ich glaube, diese Frage von, also gibt es einen Moment zwischen unserem unmittelbaren Affekt und der Handlung, ist ja auch die Frage danach, wiederholt es sich immer, gibt es immer die Wiederholung in den Familien, man kommt aus diesem Kreislauf nicht raus. Und ich glaube, das hat schon sehr viel damit zu tun. Es braucht so einen Grundglauben, irgendwie eine Hoffnung an Repair und an Heilung dieser Verhältnisse. Und wie ich mich jetzt zu Therapie als so ideologischem Konstrukt, was ja auch problematisch ist, zum Teil verhalte, hängt dann auch ganz viel damit zusammen, ob ich diesen Glauben irgendwo habe. Also es gibt dann auch eine Stelle in meinem Roman, in dem Alex sich dann vorstellt, dass die Mutter in Therapie geht. Also wie wäre es, wenn diese Elterngeneration jetzt von uns ausgesprochen, der in den 70ern geborenen, grob weiß nicht genau, wo da die Eltern bei dir verortet sind, wenn die das machen würden, was passiert? Und selbst in dieser Vorstellung, die Alex hat, fiktiv, kann Alex sich nicht vorstellen, dass sich was verändert. Also das ist so abwegig, weil die Grundhaltung einfach nicht da ist. Und wenn man mit so einer Haltung in Therapie geht, glaube ich, also dann bewegt sich auch nichts tatsächlich.
Sollen wir noch einmal aber auch noch mal ein Wort zu den Vätern verlieren, weil die haben wir jetzt einfach schön außen vor gelassen. Ist vielleicht auch ein bisschen typisch. Die spielen auch keine guten Rollen jeweils. Wir bräuchten vor allem natürlich die Vaterfigur von Faina in geordnete Verhältnisse. Also ich kann diese eine Szene jetzt gar nicht wiederholen, weil ich nicht Szenen aus dem Buch schildern will, aber er ist auch brutal. Also brutal im Sinne, wie er auf seine Tochter schaut natürlich und auf das, was sie tut in ihrem Leben.
Er ist der Patriarch.
Ja, absolut, genau. Und würden Sie ihm noch andere Eigenschaften zuschreiben? Also er ist der Patriarch.
Er würde noch so wahnsinnig viele Eigenschaften bekommen, wenn er ein eigenes Buch bekommen würde.
Ja.
Aber das hat er nicht. Insofern erstmal ist er einfach die Person, wegen der Mutter und Tochter sich auf viele Dinge nicht einigen können, denn er ist in der Mitte und als Patriarch hat er das letzte Wort.
Und der Vater von Alex, was können wir denn zu ihm sagen?
Ja, der Vater von Alex ist in so einer wie so sichtbaren, ausgestellten Unsichtbarkeit eigentlich, weil der gar nicht vorkommt. Also die Mutter hat zum Zeitpunkt der Romanhandlung, ist sie zum dritten Mal verheiratet. Und das wird auch irgendwie immer wieder mal aufgegriffen zu der diesem ganzen Background der ersten Beziehung mit Alex Vater und Scheidung und so. Das spielt irgendwie gar keine Rolle. Und ich glaube, es ist natürlich auch in gewisser Weise aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse unfair, dass die Mütter, die in der Regel immer noch die sind, die die meiste Sorgearbeit verrichten und die auch kulturell als die Personen gelten, die Liebe geben. Also das ist ja auch ein enormer Erwartungsdruck da, der sehr problematisch und gegendert ist, was jetzt nicht heißt, dass die nicht eine individuelle Verantwortung haben. Aber ich glaube, das ist so der Background dazu, dass wir uns dann eher die Mütter anschauen auch, weil das eben so als emotionale Figur, wie wir erzogen werden und das Lernen überall vordergründig ist.
Weil sie zeitlich auch einfach für das Kind und in der Familie, ob sie nun wollen oder nicht, diese Rolle einnehmen müssen. Also egal, ob sie dazu auch fähig sind oder nicht.
Eben also neben diese kulturelle Zuordnung, die Mutterliebe ist ein handfestes, materielles Ding. Wer versorgt denn die Kinder? Und wie?
Die Mutterliebe wird so sehr erwartet, wie dass die Brüste laktieren.
Ganz genau, das,
das tun
muss
sie
auf jeden
immer.
Fall als Quote rausgenommen werden aus unserem Event. Ja.
Es gibt ja noch eine Entwicklung in Ihrem Buch, Evan Tepest. Irgendwann entdeckt Alex seine queere Identität. Den Moment, den müssen Sie nachlesen, auf jeden Fall. Es gibt aber davor auch interessanterweise so einen Satz, den sagt eine Freundin von Alex zu Alex, irgendwie so alle Queers haben Mommy- und Daddy-Issues. Mhm. Ich habe den so gelesen und dachte, den kann man sagen, alle Menschen haben eventuell Mommy- und Daddy-Issues. Vielleicht muss man das gar nicht nur auf eine Gruppe beziehen. Aber da sie ihn nun mal geschrieben haben und die Freundin haben sagen lassen, dachte ich, müssen wir den Zusammenhang vielleicht schon noch mal ganz kurz ergründen. Weil natürlich lesen wir in ihrem Roman einerseits eine klassische Geschichte, ein Kind, das sich von der Familie entfernt hat, reist ins Dorf zurück und schaut sich da dieses Leben und das Großwerden nochmal an, stellt fest, wo es überhaupt nicht mehr hinpasst und trifft alte Freunde, auch noch wichtiger Kontext, den man da erfahren kann, der das Großwerden nochmal erzählt, aber es gibt ja noch den queeren Aspekt und eben diesen Satz, all queers have mommy and daddy issues, was meint er genau?
Ich unterschreibe das sofort, dass alle Menschen Mommy- und Daddy-Issues haben, beziehungsweise wir alle haben eine widersprüchliche Beziehung zu den Personen, die uns am nächsten standen, als wir sehr klein waren. Das sind dann eben die Mutter ganz nah aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse, aber Väter, andere Verwandte eben sehr viel. Und in dem Roman ist es aber so, also Alex hat so das lesbische Coming-out schon zu Schulzeiten. Das war auch nicht immer einfach, aber in Bezug auf die Mutter und die Eltern und die Familie spielt das gar keine Rolle. Nun beschäftigt sich Alex aber in dieser, zum Zeitpunkt der Romanhandlung, gibt es wie so ein zweites Coming-out, was sich auf die Transness von Alex bezieht. Das macht halt Geschlechterfragen auf und Fragen von Kleidung, Performance und so weiter. Und da glaube ich, steckt auch in dem Buch ein größeres intergenerationales Problem. Weil so, wonach modeln wir uns geschlechtlich? Also viel nach unseren Eltern. Und ich glaube, da fühlen sich Eltern herausgeforderter, wenn jetzt das Kind sagt, ich bin eben doch nicht das Geschlecht, was du hast. Oder ne, was macht das dann mit der Beziehung? Wie nah und fern und spiegelbildlich ist die dann noch? Und deswegen glaube ich, dass Queers dann doch auch in einem Sinne von abweichenden Geschlechterpraktiken mehr damit konfrontiert sind. Aber es heißt nicht, dass nicht auch der Satz weiß, dass alle Menschen das haben.
Jetzt habe ich den Teil ja enttarnt nochmal des Buches. Jetzt müssen wir doch nochmal auch dann darüber reden, was ich am Anfang gesagt habe. Also in Lana Lux Buch geordnete Verhältnisse, ich habe es vorhin als Katastrophe bezeichnet, das ist das falsche Wort, weil es geht um einen Femizid. Ich sage das jetzt dann, aber man kann das Buch immer noch lesen. Und ich habe es vorhin so beschrieben, in kurz zusammengefasst, als würde Ihr Roman auch davon berichten, wie die beiden Protagonisten aufgrund, ich habe es als Gefängnis beschrieben, aus Ansprüchen, Traumata, ausgesprochenen Sachen, wie auf so einer Schiene in diesen Moment hineinfahren müssen. Aus Liebe wird Hass irgendwann und zwar dann ziemlich deutlich. Sie dürfen mir unbedingt widersprechen, weil es ist natürlich...
Möchte ich an dieser Stelle direkt machen.
Sehr gerne.
Aus Liebe wird kein Hass, es ist... Es ist eine Liebe,
genau. Ja.
Es ist eine Verwechslung mit Kontrolle, Macht und Besitzansprüchen. Das ist keine Liebe, das ist eine falsch verstandene Liebe. Und das passiert sehr, sehr häufig, wenn Menschen nie gelernt haben, was Liebe sein kann oder wie frei Liebe sein muss, damit sie den Begriff überhaupt ausfüllt. Denn eine Liebe ohne Freiheit und mit Bedingungen ist keine Liebe. Das widerspricht dem Konzept.
Absolut. Gibt es auch Applaus dafür, sehr richtig. Ich glaube, ich habe den Satz tatsächlich auch zitiert. Ne? Irgendjemand sagt irgendwie, es ist doch erstaunlich, wie schnell aus Liebe Hass werden kann. Aber das war sozusagen so ein Zitat, das genau das...
Das sagt Faina.
Genau. Ja. Und dem Sie zu Recht widersprochen haben. Diese Frage, ob der familiäre Background und dieser ganze Versuch, geordnete Verhältnisse erschaffen zu wollen, würden Sie dem zustimmen? Also wenn dieser Anspruch und wenn das, was in diese beiden Figuren hineingegeben worden wäre, nicht so stark gewesen wäre und dieses dauernde Gefühl, wir müssen das irgendwie schaffen, dass das vielleicht nicht diesen Weg hätte, sie beide einschlagen lassen?
Ich glaube, es ist tatsächlich größer als das. Also, dass die Beziehung wieder aufgenommen wird, ist ja Faina geschuldet. Und warum nimmt sie die Beziehung auf? Weil unsere Gesellschaft Frauen wie Faina fallen lässt. Das ist der einzige Grund. Sie hat keine anderen Möglichkeiten, sie kann auf nichts zurückgreifen. Es geht um Armut, es geht um migrantische Biografien und es geht darum, was mit jungen weiblichen Körpern, die schwanger werden und dann den ganzen Background mitbringen, was mit ihnen passiert. Sie müssen schauen, wo sie bleiben und das ist, was sie macht. Sie wünscht sich, dieses Kind austragen zu können. Und sie sucht nach Wegen, es tun zu können. Das ist auch schon alles.
Ich habe noch eine letzte Frage an Sie beide. Und zwar, weil wir jetzt ja wirklich hier in beiden Büchern mit sehr, sehr zeitgemäßen, also weil aktuell da viel darüber geredet wird, deshalb sind Sie zeitgemäß Queerness, wir reden hier von Femizid, wir reden über Familienverhältnisse, über Therapie, über Auseinandersetzungen, dass das auch in Romanen ausgesprochen wird und dass wir quasi so eine literarische Begegnung eben mit aktuellen Diskursthemen haben. Was glauben Sie, was kann das? Also zu welchen neuen Erkenntnissen vielleicht führt es auch in allen Generationen, welcher Familienebene auch immer?
Möchtest du?
Ja, ich kann es versuchen. Was kann mein Buch gesellschaftlich bewegen? Also wieder auf diese Basic-Ebene von... Wir alle kennen das wahrscheinlich, uns in Bezug auf mehr oder weniger schlimme Dinge zu fragen, so, habe ich das nur wahrgenommen oder alle anderen interessiert es irgendwie gar nicht in meinem familiären oder kollegialen oder sonstigen Umfeld. Und ich hoffe schon, dass Literatur das kann, dass es irgendwie auch einen, neben anderen Qualitäten und dass es ästhetische Qualitäten hat und hoffentlich gute rhythmische Sätze sind, eine gewisse Erleichterung verschaffen kann, sich wiederzufinden. Und darin liegt, weil es was im Moment von Heilung und Repair dann bedeutet, irgendwie ein politisches Moment, finde ich.
Ich muss sagen, ich möchte als allererstes, dass ein Lesegenuss entsteht, wenn ich eine Geschichte schreibe. Ich möchte, dass ein Lesesog entsteht. Ich stelle mir eine Person vor, die denkt, ich schaue da nur kurz rein und dann sind Stunden vergangen und sie hat an ihre ganzen eigenen Probleme nicht denken müssen, weil sie mitten in dieser Geschichte war. Und ich glaube, da drin liegt schon mal auch vielleicht ein Wert. Ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, Abstand einfach zu sich selbst kurz zu haben. Ich wünsche mir nämlich auch so häufig. Und die andere Sache, also von diesem Buch konkret, bei meinen beiden anderen Büchern wollte ich andere Dinge, bei diesem Buch konkret, ich wünsche mir, dass wenn eine Person, am liebsten eine männliche und eine weibliche, sich da drin erkennen und sich nicht in die beiden Protagonisten verwandeln, dann ist mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen.
Lana Lux und Evan Tepes, vielen Dank, dass Sie heute
Dankeschön.
Hier waren. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke. Danke an das Publikum.
Danke euch. Schönen Tag noch hier.
Sie hörten Lana Lux und Evan Tepes im Gespräch mit Christine Watti. Das Gespräch war Teil des Bücherfrühlings von Deutschlandfunk Kultur und ZDF auf der Leipziger Buchmesse. Bis zu den Nachrichten hören Sie Love is the Message von Julius Papp.